Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und in dieser Folge möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie kannst du deine persönliche Produktivität steigern? Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, Philipp, schläfst du eigentlich auch irgendwann mal? Weil man sieht permanent irgendwas von dir online, man sieht permanent irgendwie, du bist in Action, man sieht dich permanent irgendwie auf Reisen oder irgendwo am Strand, also auch privat, wenn du unterwegs bist, wenn du mit deinem Sohn was unternimmst. Wann machst du Pause? Wann arbeitest du all die Sachen auf? Und was ist dein Geheimrezept? Und tatsächlich möchte ich dir heute einfach mal ein paar Einblicke geben. Ich nenne es extra Einblicke, weil konkrete Vorschläge möchte ich dir gar nicht machen. Ich möchte einfach nur ein paar Angebote ausbreiten, an denen du dich bedienen kannst oder nicht. Weil vieles von dem, was ich tue, ergibt für andere Menschen überhaupt keinen Sinn. Und vieles, wovon ich überzeugt bin, stößt bei anderen Menschen komplett auf Ablehnung. Und ich würde dich einfach einladen wollen, bis zum Ende der Folge mal dran zu bleiben, um einfach mal jenseits des Widerstandes den Raum für Möglichkeiten zu schaffen, eine bessere Strategie kennenzulernen, die dich einfach auf ein anderes Level katapultiert. Weil ich einfach glaube, wenn wir uns an dem festhalten, was sich gut anfühlt, wenn wir uns dauerhaft nur verbessern in den Dingen, die wir ohnehin schon tun, dann ist ein wirklicher Durchbruch nicht abzusehen und vor allen Dingen auch schon mal gar nicht zu erwarten. Und von daher möchte ich einfach mal anhand von verschiedenen Situationen, die mir jetzt so spontan durch den Kopf gehen, mit dir reflektieren, was ich anders machen würde und warum ich das, was ich da beobachte, unsinnig finde. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst, dann freue ich mich. Das ist schon mal ein gutes Signal dafür, dass du irgendwelchen Handlungsbedarf erkennen könntest. Wenn du dich angegriffen fühlst, das ist nicht mein Ziel. Ich arbeite gerne mit dem Element der Provokation, weil ich denke, das hilft einfach, die Wahrnehmungsschwelle von Menschen zu überschreiten. Denn wir werden heute von so vielen Impulsen Tag für Tag zugeballert. Permanent will einer was von dir. Die Kunden, die Familienmitglieder, die Kollegen. Vielleicht auch irgendwelche Leute im Straßenverkehr, dann kommen die ganzen WhatsApps, die ganzen Nachrichten auf LinkedIn und jeden Tag zerren Leute quasi an dir und kämpfen um deine Aufmerksamkeit. Und da ist es halt wichtig, dass man da immer mal wieder durchdringt und mit Provokation, stelle ich fest, gelingt das immer mal wieder. Leider führt das eben auch dazu, dass der eine oder andere dann so eine Abwehrhaltung entwickelt und das führt dann dazu, dass die Impulse einfach an ihm abprallen und das ist natürlich hier nicht die Zielsetzung, weil dann erreichen wir beide nichts. Lass uns mal einfach konkret werden. Also Punkt 1, ich glaube, und wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du die Folge danach direkt beenden. Ich glaube, wenn du deine Produktivität steigern willst, gibt es ein Geheimrezept, was universal gültig ist. Alles andere sind nette Nuancen davon und viele, viele Varianten, aber eine Geheimformel gibt es, du musst einfach schneller Entscheidungen treffen. Weil das hört sich total simpel an, aber ist halt eine extrem schwere Herausforderung, gerade wenn man diesen Entscheidungsmuskel und diesen Prozess, schnelle Entscheidungen zu treffen, noch nicht trainiert hat, weil das anfangs dann auch teilweise echt Ängste auslöst. Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, ist das ja häufig auch einfach ein Ende von irgendwas. Das heißt, eine Entscheidung, jetzt mal loszugehen, beendet das Warten. Eine Entscheidung, jetzt was zu kaufen, verändert deine Vermögenssituation, weil du Geld abgibst und dann irgendwas anderes erwirbst. Eine Entscheidung, irgendwas nicht mehr zu essen, führt dazu, dass du im Prinzip ja vielleicht den Zugang zu der Nahrung verlierst, weil jemand dir den Teller wegzieht und. Das heißt, es gibt also eine Menge Szenarien, wo einfach Konsequenzen durch eine Entscheidung ausgelöst werden, die man vielleicht einfach beängstigend findet oder wo man sich erstmal gar nicht so reindenken kann. Deshalb, ich glaube, wichtig ist einfach, wenn man nicht genau absehen kann, was passiert eigentlich, nachdem ich eine Entscheidung getroffen habe, hat man mehr Angst, als wenn man das kann. Um diese Fähigkeit zu trainieren, sollte man lernen, in Szenarien zu denken. Und das bringt mich auch dazu, wie man schnelle Entscheidungen trifft. Und das ist die Formel, die ich jedes Mal benutze. Immer dann, wenn ich mit irgendeiner Ausgangssituation konfrontiert werde und muss irgendeine Entscheidung treffen, gibt es aus meiner Sicht nur 3 Szenarien, die eintreten können. Das Best Case, Worst Case und das Most Likely Case Szenario. Heißt übersetzt in Deutsch, also was ist die bestmögliche Ausgangssituation, die ich erreichen könnte, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe? Was ist die wahrscheinlichste und was ist die absolut schlimmste? So, nehmen wir das an einem konkreten Beispiel. Ich kaufe mir jetzt ein neues Video-Equipment für 50.000 Euro mit dem Ziel, einen Videoraum einzurichten, den ich jede Woche an irgendjemanden für 5.000 Euro vermiete. Die wahrscheinlichste Situation ist, dass mir das nicht jede Woche gelingt, aber immer mal wieder. Die beste wäre, dass ich das nur nicht nur einmal die Woche vermietet kriege, sondern mehrmals die Woche. Und das Schlimmste wäre, dass ich das überhaupt niemals vermietet bekomme. Und gehen wir mal von dem schlimmsten Szenario aus, dann wäre ja folgende Situation gegeben. Wir lassen mal Miete und wie die Räumlichkeiten zustande gekommen sind außen vor. Ich habe jetzt 50.000 Euro in diesem Beispiel investiert für die Ausstattung eines Videoraums, den niemand in Anspruch nehmen möchte. Dann ist ja tatsächlich mein maximaler Verlust 50.000 Euro. Und weil ich 50.000 Euro stemmen könnte, macht mir das keine Angst. Also treffe ich eine Entscheidung und sage, okay, komm, wir machen das. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das schlimmste Szenario eintritt, ist nicht so hoch. Dass es eine bessere Ausgangslösung geben wird, ist wahrscheinlich, dass ich durch mein Tun und aktives weiß ich nicht, vielleicht Marketing und ähnliche Methoden meine Situation jeden Tag verbessern kann, ist auch klar. Von daher glaube ich, macht diese Investition Sinn, also würde ich sie jetzt tätigen. Und so ist es halt immer im Leben. Das heißt, du musst einfach aus meiner Sicht immer nur überlegen, was ist der absolute Worst Case, der eintreten könnte? Mit welchen finanziellen Konsequenzen ist der verbunden? Kannst du dir das leisten? Und dann vielleicht auch verbunden mit der Frage, willst du dir das leisten? Und wenn die Antwort ja ist, dann mach's doch einfach mal. Also man muss doch manchmal auch einfach Dinge ausprobieren, um hinten raus festzustellen, okay, gut, das war vielleicht nicht ganz perfekt, aber irgendwas hat man immer an Mehrwerten. Und nur so schafft man ja auch Raum, irgendwelche neuen Dinge zu entdecken, die man vorab einfach nicht kannte. Weil würdest du die kennen, wäre es ja keine wirkliche Überraschung. Aber Überraschungen sind ja nicht immer nur negativ behaftet. Manchmal hast du ja richtig coole, positive Erlebnisse aus irgendwelchen, naja, ich sag mal, überraschenden Entscheidungen heraus. Aber du musst dir dafür ja auch Raum schaffen. Also ich war ja schon in über 28 Ländern. Ich war zum Beispiel in Trinidad und Tobago, eine wahnsinnig schöne Inselgruppe, kann ich nur empfehlen. Wobei Trinidad finde ich nicht so toll, das ist so schwarzer Strand. Tobago ist so Paradiesstrand, kann sich wunderbar aufhalten. Da habe ich damals eine Bekannte besucht, die ich im Studium in den USA kennengelernt habe. Und eines Tages wollte ihr Papa mit uns Zweien mal so eine Inseltour machen. Und diese Inseltour war ziemlich cool. Wir sind da so an der Küstenlinie langgefahren und permanent haben wir irgendwo angehalten, weil uns irgend so ein Straßenhändler irgendwelches Essen ans Auto gereicht hat. Dafür hat er dann immer so ein paar Groschen bekommen, wie das da wirklich läuft und was die Währung war. Da weiß ich heute alles nicht mehr, da hatte ich nichts mit zu tun. Aber der Papa hat immer mit denen irgendwie in Landessprache sich so ein bisschen unterhalten und dann kriegten wir irgendwelches Essen zugereicht. Das heißt, ich hatte so Blätter in der Hand, da musstest du irgend so einen Schleim rausschlürfen und sowas alles. Und ich habe so grob 30 Testessen gemacht und zweimal musste ich die Autotür öffnen, weil es so fürchterlich ekelhaft war, dass ich es einfach nicht im Mund behalten konnte. An vielen anderen Stellen war ich aber extrem happy und habe gedacht, wow, das könnte man so, wie das aussieht, wahrscheinlich nirgendwo verkaufen, das würde niemand bestellen, aber es war doch extrem lecker und so habe ich dann eine ganze Menge Sachen kennengelernt. Erst letztlich, als wir irgendwo an so einer Backfischbude war, habe ich meinem Sohn noch davon erzählt, dass ich in dem Zusammenhang auch mal Haifisch gegessen habe. Den gab es dann nämlich auch in so einer Art Backfischlösung, war auch mega, aber das ist ja nur dadurch resultiert, dass ich es einfach mal ausprobiert habe. Meinem Sohn versuche ich das auch immer näher zu bringen. Wir waren jetzt gerade am Wochenende beim Italiener. Da habe ich Schnecken bestellt und Krabben bestellt und mein Sohn probiert alles und kommt da natürlich hinterher dann auch manchmal zu dem Ergebnis, ja, Schnecke war jetzt nicht so ganz seins. Aber so hat er es wenigstens mal ausprobiert. Und so hat er halt auch letztens, als ich mit ihm bei McDonald's war, meinen McRib mir im Prinzip aus der Hand gerissen. Er hatte erst kurz probiert, weil er wissen wollte, wie der schmeckt. Dann hat er gesagt, Papa, gib mir mal diesen Burger und hol dir mal einen anderen. Dann hatte ich auch keinen McRib mehr, weil er den auch direkt auf Anhieb super lecker fand. Aber ich meine, das sind so kleine Szenarien. Unternehmerisch betrachtet stelle ich immer wieder fest, oder auch im privaten Umfeld, dass Menschen sich aber unheimlich schwer tun bei solchen Sachen. Nein, das will ich nicht ausprobieren. Nein, das kann ich nicht abschätzen. Nein, das möchte ich heute noch nicht machen. Oh, da will ich mich noch nicht committen. Und ich glaube, es ist deshalb so wichtig, dass du lernst, dich schneller zu entscheiden, weil Entscheidungen auch mit Commitment einhergehen, zumindest sollten. Also wenn du eine Entscheidung triffst und gerade dann auch diese kommunizierst und dann dadurch auch vielleicht andere Leute involviert sind, solltest du aus meiner Sicht auch verlässlich sein. Das heißt, nicht heute sagen, wir machen das und morgen machst du was ganz anderes. Aber genau das ist ja heute das Szenario, was wir da draußen alle erleben. In dieser Welt der, ich nenne das mal, wachsenden Flüchtigkeit, wo alles auch auf kurze Kontakte ausgelegt ist, wo dieses ganze Instant Gratification und so weiter immer ein größeres Thema wird. Also damit meine ich so Sachen wie, du postest was auf Social Media und du willst direkt ein Like. Und wenn dann nach einer halben Stunde noch keiner einen Kommentar geschrieben hat, noch keiner ein Like gegeben hat, keine wirklichen Views explodiert sind, dann spürst du eine gewisse Unzufriedenheit, obwohl das ja albern wäre. Insbesondere, wenn du ja dann auch siehst, dass wenn du jetzt zum Beispiel 24 Stunden wartest, dass dann ja durchaus da ein gewisser Traffic auf deinen Social Media Beiträgen entsteht. Aber weil es halt nicht instant kommt, weil diese sofortigen Rewards, diese sofortigen Gratifizierung oder so ausbleiben, entsteht halt Unzufriedenheit und das ist, glaube ich, auch großes gesellschaftliches Thema. Von daher muss man sich da echt auch mit auseinandersetzen. Aber wir leben heute in so einer Welt, wo es eben auch wichtig ist, wenn alles so flüchtig ist, dass wir eine gewisse Konstanz ausstrahlen und dass wir uns vor allen Dingen auch gerade im geschäftlichen Kontext, wo es ja häufig auch auf Vertrauen ankommt und wo man eben auch in Partnerschaften stark und dauerhaft zusammenarbeiten will, dass man sich da nicht permanent lächerlich macht. Und ich gebe dir jetzt mal so ein paar Beispiele, wo ich immer wieder denke, wow, wie kann man sich wegen so Kleinigkeiten so lange Gedanken machen? Weil das ist jetzt ja nicht nur, die Beispiele, die ich jetzt nenne, sind alle auf mich bezogen, wo ich mit Leuten im Dialog bin, wo ich denke, mein Gott, was musst du denn da jetzt noch ewig überlegen? Aber du musst ja einfach mal auf die Szenarien reflektieren, mit denen du so konfrontiert bist. Schau mal, manchmal ist es zum Beispiel so, dann spreche ich mit Leuten über mein Buch und dann sagen die, boah, das nehme ich auf jeden Fall auf die Leseliste. Und als ich das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, wie Leseliste, was ist denn eine Leseliste? Und dann sagt er, ist so eine Liste von Büchern, die ich mir irgendwann mal bestelle, die ich irgendwann mal lesen will. Und dann habe ich gesagt, Das ist doch total das bescheuerte Konzept. Warum bestellst du denn nicht einfach jetzt das Buch? Warum willst du erst eine Liste erstellen, wo du Dinge aufschreibst, die du dann irgendwann nochmal bearbeiten musst? Das ist doch Zeitverschwendung. Geh direkt auf Amazon, drück auf Buch bestellen, dann kommt das und dann kannst du es ja im Zellophanpapier eingepackt lassen und legst es einfach in die Ecke. Dann hast du es aber griffbereit zu dem Tag, wenn du es dann irgendwann lesen möchtest. Und wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du denkst, ach, ich will es doch nicht mehr lesen, was hast du denn wirklich verloren? Dann hast du immer noch ein frisch eingepacktes Buch, das kannst du irgendwo beim nächsten Geburtstag jemandem schenken. Das heißt, du hast gar kein Geld verloren, weil Buch wird ja auch nicht gammelig. Das wird ja auch nicht hier gilb oder ne, die Farben im Buch verändern sich ja nicht von den Seiten her und so weiter. Von daher ist es doch Quatsch, einen weiteren organisatorischen Prozess da einzufügen. Genauso wie wenn ich mit Menschen auf LinkedIn oder Instagram oder sonst wo schreibe und die mir dann sagen, boah Philipp, ja, deine Roadshow-Termine sind super spannend. Also Stuttgart oder Berlin oder München oder Würzburg, das könnte klappen. Dann denke ich mir, wie, das könnte klappen. Guck in deinen Kalender, prüf, ob du an dem Termin Zeit hast, geh auf das Buchungsformular, kauf dir das Ticket, trag dir das ein, buch dir das Hotel, bevor das Kontingent ausgeschöpft ist, block dir die Termine danach und mach weiter im Text, kümmere dich um andere Dinge. Aber wenn du alle diese offenen Termine versuchst im Kopf zu jonglieren, Leselisten verwaltest, muss ich mal machen, komme ich nochmal drauf zurück, rufe ich nochmal nach, muss ich mir nochmal durchlesen, dann kommst du doch nie dazu, dass mal wirkliche Ergebnisse entstehen. Weil am Ende sag doch einfach, okay, ich will das Buch nicht lesen, dann schmeißt du einfach die Information weg. Ich habe keinen Bock mehr, den Podcast anzuhören, dann hör doch auf damit und verwalte auch nicht den Link, leg den auch nirgendwo ab. Wenn du sagst, ich will gar nicht zur Roadshow kommen, dann sag doch einfach, nee, hör mal, habe ich keinen Bock drauf, ein Thema ist durch. Aber zu sagen, ja, muss ich mal überlegen und könnte klappen, das heißt so viel für mich wie, weißt du, ich bin so ein Typ, ich halte mir gerne alle Optionen offen. Ich möchte mich nie wirklich festlegen. Manchmal werde ich dann auch überrascht, dass der Termin dann einfach vorbei ist. Dann wurde mir die Entscheidung abgenommen. Damit fühle ich mich gar nicht schlecht. Das ist tatsächlich sogar auch eine gewisse Erleichterung, weil dann kann ich auch immer sagen, ich war ja schon bereit, aber irgendwie war es dann plötzlich nicht mehr möglich. Oder alle Tickets waren ausverkauft oder ich hätte zwar kommen können, aber dann war das Hotel nicht mehr verfügbar. Deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden. Und dieses Rumgeeiere finde ich eben so dramatisch. Ich möchte jetzt nicht, dass wenn du jetzt mit mir mal so eine Interaktion hattest, dass du dich da jetzt voll hier provoziert fühlst und jetzt von allen Portalen abmeldest, sondern ich möchte, dass du einfach mal nur eine Reflexion von mir bekommst, weil andere Leute erleben dich ja ganz genauso. Das heißt, du bist jemand, der keine Commitments eingehen will, der sich alle Optionen offen hält, der sich nie wirklich festlegt und damit auch nicht verlässlich ist. Und deshalb, wenn ich irgendwann mal eine wichtige Aufgabe habe, würde ich dich als Letztes anrufen, weil ich mir einfach denke, der kann schon bei den kleinen Investitionen von 30 Euro für ein Buch keine Entscheidung treffen. Da will ich mich nicht drauf verlassen, ob der hier vielleicht kurz vorher wieder einen Rückzieher macht. Und das ist das, weshalb ich immer glaube, dass du auch bei diesem ganzen Verhalten, was du so am Tag an den Tag legst, immer auch diese externe Perspektive berücksichtigen musst. Wenn mich zum Beispiel irgendjemand fragt, egal wann, wo ich gerade unterwegs bin und sagt, hör Philipp, hast du am 26. April morgens um 10 Uhr 2026 in Dubai in dem und dem Hotel die Möglichkeit, zu dem und dem Thema vor so und so vielen Leuten einen Vortrag zu halten? Da muss ich nicht meine Frau fragen, da muss ich nicht meine Mama anrufen, da muss ich nicht gucken, was mein Sohn gerade macht oder sonstige Dinge. Da gucke ich in meinen Kalender und wenn der Tag frei ist, dann prüfe ich, habe ich an dem Tag davor Zeit, habe ich an dem Tag danach Zeit, weil ich ja irgendwo auch Reisezeiten berücksichtigen muss. Dann prüfe ich direkt für mich, habe ich überhaupt Bock auf dieses Engagement? Passt das grundsätzlich? Habe ich Lust auf Dubai? Habe ich Lust auf diese Strapazen dahin zu fliegen und wieder wegzufliegen? Weil egal wie du fliegst, selbst in der Business-Klasse, fliegen ist nicht immer nur schön, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und dann kommt ja noch dazu, du hast eben eventuell 3 Tage Ausfallzeit, du hast vielleicht noch ein paar Kosten. Na klar, kriegst du für so einen Vortrag dann auch noch Gage, aber vielleicht kannst du das Geld woanders auch leichter verdienen oder du denkst ja, ach komm, dann verbringe ich lieber 3 Tage mit meinem Sohn oder meiner Frau oder mit allen zusammen. Und ich kann die Entscheidungen sofort treffen. Und meine Mitarbeiter, gerade die 2 Prokuristen, die ja jetzt schon seit über 10 Jahren mit mir unterwegs sind, die wissen ja, dass ich mich extrem schnell entscheiden kann. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob es um 500 Euro, 5.000 Euro oder 50.000 Euro geht. Ich höre mir das an, dann habe ich das verstanden, dann kann ich sofort eine Meinung mir bilden, dann sage ich ja, nein, ist das Thema für mich durch. Ich habe schon mal irgendwann einen neuen Audi A6 bestellt, den habe ich nicht mal Probe gefahren. Ich habe gesagt, ach, wissen Sie was, ich nehme einfach das neue Modell, bringen Sie mir den vorbei, nehmen Sie den anderen mit. Und dann passt das schon. Und dann sagte der, aber selber, wollen Sie nicht mal Probe fahren? Wollen Sie nicht mal angucken? Ich sage, ne, wieso? Ich meine, ich weiß, was ein Audi ist. Ich weiß, wie so ein A6 grundsätzlich aussieht. Ich denke, das wird schon irgendwie passen. Und ich habe ja danach 2 Jahre Zeit, mich mit dem Auto vertraut zu machen. Ist doch ein Leasing-Auto. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen mehr Zeit mitgenommen habe, war mit dem Q7, weil das war dann damals so ein großes Schiff, dass ich dachte, da muss ich mal gucken, ob der überhaupt alltagstauglich ist und ob ich den überhaupt in Parkhäuser, Parktaschen und sonstige Sachen reingefahren kriege. Da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber da ging es wirklich nur darum zu prüfen, bin ich in der Lage, so ein Auto überhaupt zu bewegen und damit dann hinterher auch nicht unglücklich zu sein. Ich kann ja nicht jedes Mal außerhalb der Stadt parken und dann mit dem Taxi zum Ort des Geschehens fahren, nur weil ich die Karre irgendwo abgestellt kriege. Aber letztlich ist es so, ich möchte dich einfach animieren, lerne, schneller Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es so, Entscheidungen zu treffen ist auf der einen Seite abhängig davon, kannst du dir leisten, eine Fehlentscheidung zu treffen. Das hat mit Liquidität, Liquiditätsreserven und diesen Dingen zu tun. Das kann man ja vorbereiten. Der zweite Punkt ist, manchmal ist es auch so, dass wir nicht den Mut aufbringen, einfach mal Verantwortung zu übernehmen und deshalb immer aus jeder Einzelentscheidung eine Kollektiventscheidung machen. Entweder stimmen wir uns mit unseren Mitarbeitern ab, das ist übrigens auch bei Chefs und Chefinnen zu beobachten, die dann immer alle in ihre Entscheidungen einweihen in der Firma. Ich sage ja immer, eine Firma ist keine Demokratie. Du kannst natürlich jeden mal zu Wort kommen lassen und kannst dir auch mal anhören, was deine Leute so beschäftigt. Aber am Ende muss einer mal das Kommando übernehmen und sagen, so, wir machen das jetzt so und zwar aus den und den Gründen, mit den und den zeitlichen Einsätzen und dem Vorgehen und dann wird jetzt einfach mal umgesetzt. Wenn du da nicht mal durchgreifst, ja, dann ist das halt so ein kollektiver Stuhlkreis. Da kommt aber halt auch nicht wirklich viel bei rum. Dann haben sich zwar alle mal geäußert, da fühlte sich jeder gehört und alle sagen, Mitsprache wird in unserer Firma großgeschrieben. Aber meistens sind die Firmen auch nicht besonders erfolgreich, weil halt viel diskutiert wird und wenig Ergebnis produziert wird. Von daher, manchmal muss man einfach eine Entscheidung treffen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, nee, ich kläre das immer erstmal mit meiner Frau ab. Insbesondere, wenn es so unternehmerische Themen sind, bin ich da immer ein bisschen skeptisch, weil ich dann gerade den Männern schon mal sage, hör mal, was soll denn das? Ist deine Frau in der Firma involviert? Nee. Ich sage, was macht die denn beruflich? Und dann kommen häufig ganz andere Sachen. Da sage ich, was soll die denn jetzt fachlich dazu beitragen, hier eine qualifizierte Entscheidung zu treffen? Und dann kriege ich manchmal so Sachen zu hören wie, ja, das machen wir immer so, wir stimmen das alles zusammen ab. Da sage ich, das kann ich ja mir vorstellen bei einem Familienurlaub. Das kann ich mir ja auch vorstellen, wenn man vielleicht ein neues Auto für die Familie kauft. Das kann ich mir vorstellen, wenn man sich räumlich verändert, neue Wohnung anmietet, neues Haus baut oder im Garten irgendwas umstrukturieren möchte, wo alle von betroffen sind. Ich kann das mir auch vorstellen, wenn man ein Weihnachtsessen plant. Aber wenn du jetzt eine geschäftliche Entscheidung treffen willst, dann brauchst du doch jetzt niemanden da an Bord zu haben bei dem Entscheidungsprozess, der inhaltlich gar nicht im Thema ist. Außer dir geht es finanziell so schlecht, dass eine Investition in der Firma dazu führt, dass du privat Geld sparen musst, weil dann finde ich das legitim. Aber spätestens dann siehst du ja, dass dieser Mechanismus nicht wirklich sinnvoll ist, weil sonst hättest du ja kein Problem. In der Firma hättest du einfach genug Geld und dann wäre alles gut. Das heißt also, entscheiden muss man üben. Dann muss man das Geld im Hintergrund haben. Manchmal ist aber auch so, dass man keine Entscheidung treffen kann, weil man Angst hat, was zu übersehen. Und das ist ein ganz großes Problem, was unter anderem dadurch verursacht wird, dass manche Menschen einfach nicht organisiert sind. Und zwar schon in den Basics nicht. Die versuchen, alles im Kopf zu jonglieren und das ist aus meiner Sicht Quatsch. Warum willst du dir Sachen merken, die man nachgucken kann? Das heißt also, ich schreibe alles auf. Sobald mir irgendjemand irgendwas zuruft und sei es nur, dass meine Frau sagt, kannst du bitte den Müll mal rausbringen oder kannst du mal hier im Supermarkt 5 Teile kaufen, hole ich mein Handy raus und trage mir das einfach ein. Ich habe meine ganzen Sachen in Trello. Das ist keine Produktempfehlung, aber ich arbeite mit Trello. Von daher, wenn du dir das mal anschauen willst, das Teil ist schon in Ordnung. Ich gebe auch keinen Affiliate-Link raus, ich will kein Geld dafür haben. Ich sage einfach nur, wie ich es mache. Da habe ich beispielsweise so mehrere Spalten angelegt. Eine Spalte heißt heute. Bei heute trage ich alles das ein, was jetzt gleich fertig werden muss, was mir jetzt so spontan durch den Kopf geht, was ich auf keinen Fall vergessen darf und wo ich einfach weiß, ich kann heute nicht Feierabend machen, bis die Heute-Liste abgearbeitet ist. Dann gibt es eine Liste, die heißt zum Beispiel meine To-Dos. Da sammle ich also Sachen, die mir gerade mal durch den Kopf gehen, insbesondere dann beim Autofahren, wenn ich wieder so eine Blitzidee habe, die muss ich ja irgendwo aufschreiben. Da diktiere ich Texte rein, da mache ich so wirklich manuell irgendwelche Notizen. Da kann man auch schnell mal eben einen Weblink hinterlegen, wenn man beim Surfen am Handy irgendwas gefunden hat, wo man sagt, ah, das muss ich mir später nochmal in Ruhe angucken, weil die Webseite ist ja dann irgendwann nicht mehr auffindbar. Da kannst du die mal schnell da eben hinterlegen, dann kannst du das nachher nochmal aufbearbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, in diese Liste reinschaue, steht da zum Beispiel auch Muttertag drauf. Ist einfach nur der Hinweis, dass jetzt in Kürze Muttertag ist. Und da muss ich mir jetzt Gedanken machen, ob ich da noch irgendwas organisieren muss. Dann habe ich zum Beispiel eine weitere Liste, die heißt einfach nur Rückruf. In Rückruf trage ich alles das ein, wo ich weiß, dass jemand auf einen Rückruf von mir wartet. Das hat für mich den großen Vorteil, dass wenn ich diese Listen aufteile, ist es im Endeffekt leichter, mich schnell zu organisieren. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt mit meinem Sohn beim Kinderarzt wäre und der ist jetzt im Behandlungszimmer und ich säße draußen, dann könnte ich ja einfach meine To-Do-Liste mal eben durchgucken und schauen, was davon könnte ich jetzt mal eben erledigen. Vielleicht muss ich irgendwo eine E-Mail hinschreiben, vielleicht muss ich mal irgendwo was ausfüllen, vielleicht muss ich mal irgendwas kurz lesen. Das könnte ich ja in der To-Do-Liste wunderbar machen. Aber ich kann ja dann im Wartezimmer, zumindest so wie ich das sehe, weil ich das unhöflich finde, nicht telefonieren. Folglich würden ja die ganzen Einträge von Rückruf mich da nur verwirren, wenn die in der To-Do-Liste aufpoppen. Erstens würde die To-Do-Liste unnötig lang und gleichzeitig ist es eben so, dass ich dann da einfach ein Durcheinander habe. Wenn ich aber jetzt die Rückrufe separat in der Liste verwalte, dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe und feststelle, ich muss nur 3 Leute anrufen, einfach mal, oder ich wüsste nicht, wen ich anrufen muss, mal eben gucken, gibt es eigentlich irgendjemanden, den ich noch zurückrufen muss? Und dann kann ich mir diese Rückrufliste aufrufen. Dann habe ich zum Beispiel eine Liste, die nennt sich im Flugzeug. Auf der Liste im Flugzeug habe ich einfache Aufgaben hinterlegt, die überhaupt nicht zeitkritisch sind, die ich gerne mal machen möchte, wo ich tatsächlich kein Internet für brauche und die ideal geeignet sind, um die auf einem Kurzstreckenflug nach Berlin oder nach München zu erledigen. Weil wenn ich dann in dem Flugzeug sitze, wird mir wahrscheinlich in dem Moment dieser Geistesblitz, ach, das sind diese Dinge, die du da erledigen wolltest, nicht kommen. Und von daher ist es eben so, dass ich mir da einfach so eine kleine Liste schreibe, die mich einfach mental entlastet. Ich brauche also nicht einmal an alles zu denken, weil an alles gedacht ist. Ich kann es einfach nachlesen. Und so habe ich zum Beispiel auch eine Liste, die nennt sich E-Mail-Follow-up. Wenn du beispielsweise in Trello arbeitest, hast du die Situation, dass du mit Boards arbeitest. Und auf den Boards kannst du so verschiedene Karten anlegen. Und diese Boards kannst du auch mit einer E-Mail-Adresse verknüpfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden eine E-Mail schicke, wo ich weiß, dass der was machen muss, wo ich auf eine Rückmeldung warte, wo ich an das anknüpfen möchte, was mein Kontakt erledigen muss, dann kann man sich ja leider in der heutigen Zeit nicht mehr darauf verlassen, dass man den einfach nur eine E-Mail schickt, der andere die bekommt, die bearbeitet und dir zeitnah eine Rückmeldung gibt, sondern du schickst sie raus und alles, was du weißt, ist, wenn da eine Rückmeldung kommt, dass sie nicht zugestellt werden konnte, die wird ihr Ziel wohl erreicht haben, aber ob derjenige die gelesen hat, ob er die bearbeiten wird, wie lange das dauert und so weiter, das hast du ja irgendwann gar nicht mehr im Kopf. Und jetzt kann ich mir ja nicht bei den vielen Kontakten, die ich jeden Tag pflege, für alle Leute merken, ach Moment, bei dem muss ich auf das noch warten, hier warte ich auf das noch, hier warte ich noch auf das. Und von daher habe ich einfach Folgendes, wenn ich zeitkritische oder wichtige Dinge rausschicke, dann mache ich im Endeffekt einfach eine Kopie, eine Blind-Kopie von meinem Trello-Board. Das heißt, ich habe dann eine E-Mail-Liste, die nennt sich E-Mail-Follow-Up und da sind die ganzen Dinge drin. Da ist zum Beispiel Folgendes passiert, ich musste irgendwie für den Kindergarten hier irgendwelche monatlichen Gebühren bezahlen oder irgendwie Essensgeld für die Schule. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, weil das ist halt ganz oft passiert. Ich mache immer direkt einen Dauerauftrag und als mein Sohn dann irgendwie aus der ersten Kita in die zweite gewechselt ist, da habe ich ja vergessen, den Dauerauftrag zu kündigen, weil, ach ja, komm, das lief irgendwie weiter. Irgendwann melden die sich dann da und sagen, hey, sie haben hier eine Überzahlung. Dann musst du das irgendwann mal stoppen, dann kriegst du da Geld zurück und so. Und dadurch entsteht ja so ein Prozess, der ja mit meinem Alltagsgeschäft gar nichts zu tun hat. Aber dann werde ich denen ja kurz irgendwie eine E-Mail schicken und dann lege ich mir das in diese E-Mail-Follow-Up-Liste, Überzahlung. Und irgendwann, wenn ich dann Zeit habe, gucke ich mal drauf und denke so, ah ja, Überzahlung, wie ist eigentlich der Sachverhalt? Und dann geht keine Information unter. So habe ich auch noch zahlreiche andere Dinge dahinterlegt. Das mit der Überzahlung ist jetzt das Unkritischste, deshalb habe ich das Beispiel gewählt, weil es keine großen Geheimnisse verrät. Aber so kann ich halt auf einen Blick sehen, wo warte ich eigentlich noch auf Feedback? Wo ist mir jemand anders noch eine Antwort schuldig? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal vielleicht feststelle, irgendjemand hat kurzfristig seine Videokonferenz mit mir abgesagt, habe ich ja naturgemäß eine halbe oder eine Stunde Zeit, die ungeplant verfügbar ist. Und anstatt dann einfach hier mich 10 Minuten zu ärgern und dann 20 Minuten Zeit zu verballern, bis ich eine neue Aufgabe gefunden habe, stelle ich fest, okay, der kommt nicht, 3 Minuten später, ich gehe sofort aus der Konferenz raus, ich warte nie in Videokonferenzen auf Leute. Und dann gucke ich kurz in meine Liste und gehe die kurz durch. Dann weiß ich, alles klar, das dauert mir jetzt schon zu lange, ich rufe die Person mal eben an oder ich schicke dann eine Erinnerungsmail. Und so kann ich halt eine ganze Menge Sachen jonglieren. Und meine Frau, die lacht immer, wenn sie merkt, dass ich alles mitschreibe, was sie sagt. Und sagt, Mensch, kannst du hier gar nichts merken? Und dann sage ich, doch, ich kann mir so extrem viel merken, weil ich alles aufschreibe. Weil ich nämlich glaube, dass der Speicherplatz im Kopf irgendwie doch begrenzt ist. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das liegt einfach daran, dass du ja für jeden Gedanken auch irgendwie Energie aufwenden musst. Damit der da oben gespeichert wird und auch wieder abrufbar ist, musst du ja Energie auf dieses Thema geben. Sonst würde der Gedanke ja irgendwie einfach, weiß ich nicht, verschwinden. Und wenn du überall in so Kleinigkeiten Energie verwendest, dann bist du am Ende des Tages einfach mit einer ganzen Menge unsinniger Energieinvestitionen durch den Tag gelaufen. Und das versuche ich einfach zu vermeiden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen fahre und stehe dann im Supermarkt, rufe mir kurz die Liste auf und lese die 5 Artikel durch, die ich da holen soll, ja, dann ist doch das Ergebnis dadurch nicht schlechter. Tatsächlich vergesse ich dann auch nichts und kann dann, während ich die 5 kaufe, mich mehr oder weniger inspirieren lassen, was ich sonst so gerne kaufen möchte, wenn wir mal so ein simples Beispiel jetzt nehmen wollen. Aber mit so Kleinigkeiten kannst du so viel an Produktivität gewinnen, weil du einfach Leerlaufzeiten besser gefüllt bekommst. Und du brauchst dann gar nicht länger arbeiten, sondern du kannst halt einfach schneller handeln und damit sind wir wieder bei dem Thema. Du kannst schneller eine Entscheidung treffen, was mache ich mit der neu gewonnenen Zeit jetzt? wenn du so viel reist wie ich, hast du immer mal eine Flugverspätung, irgendwas fällt aus, irgendein Termin findet nicht statt. Und immer dann finde ich sofort eine neue Aufgabe. Ich sitze nie irgendwie nutzlos rum. Jetzt habe ich gerade eine Reise durch Amerika geplant mit mehreren Flügen und mehreren Hotels und all so Sachen. Da habe ich zum Beispiel eine coole App für, InRoute heißt die. Da kannst du einfach verschiedene Ziele hinterlegen. Dann kannst du dir die Wegstrecken von Ziel zu Ziel berechnen lassen. Dadurch kannst du besser abschätzen, schaffe ich es mit einem Mietwagen an dem einen Tag noch von da nach da zu fahren oder auch nicht. Weil natürlich kannst du das jedes Mal wieder neu bei Google Maps und so eingeben, aber es ist nachher einfach viel zu unübersichtlich. Und so kannst du dich halt super gut organisieren. Dann habe ich natürlich hier so Apps, ne? Ich buche immer in den gleichen Apps. Ich mache alles über Booking.com, da sehe ich dann meine ganzen Buchungen. Ich fliege auch meistens mit den gleichen Airlines, nicht nur aus Statusgründen, sondern eben auch, damit ich da an einer Stelle alle meine ganzen Flugtickets parat habe. Ich habe in Outlook ein sehr gutes Ablagesystem, sodass ich einfach viele, viele Sachen direkt verfügbar habe und damit diese Angst, eine Entscheidung zu treffen, komplett eliminieren kann, weil ich ja nichts übersehe. Und ich bin so extrem gut organisiert, dass ich dadurch auch immer pünktlich bin. Ich bin so pünktlich, dass es einmal passiert ist. Da hat mein Bruder zum Geburtstag eingeladen und meine Mutter hatte für die ganze Familie, also die Familie von meinem Bruder und meine Familie und für sich, Spaghetti Bolognese gemacht, weil wir uns das alle gewünscht hatten, weil Mama kann das richtig gut. Jetzt wollte die aber diesen riesigen Topf mit dieser Bolognese-Soße von sich nach Hause nicht zu meinem Bruder transportieren und hatte mich irgendwann, als ich auf der Autobahn war, mal kontaktiert und gesagt, hey, hör mal zu, wenn dein Bruder Geburtstag hat, müsstest du mich abholen wegen der Bolognese-Soße und so weiter. Da habe ich gesagt, ja gut, kein Problem, kann ich machen. Jetzt war ich aber am Autofahren und dachte mir so, ach komm, meine Mutter wohnt um die Ecke. Das habe ich mir da nicht aufgeschrieben. Jetzt ist also folgende Situation, mein Bruder feiert seinen Geburtstag. 18.30 Uhr sind wir eingeladen, 18.29 Uhr oder was bin ich da, 18.31 Uhr, 32 Uhr stehe ich immer noch im Eingangsbereich seines Hauses und dann geht ja diese ganze Drückerei und Begrüßerei und so weiter los und auf einmal klingelt mein Telefon, ich gucke drauf und im Display steht Ingeborg Semmelroth. Ich denke, ach ja, shit, vergessen. Ich steige ins Auto, hole meine Mama ab und die war natürlich schon parat angezogen, hatte die Bolognese-Soße schon mehr oder weniger transportbereit gemacht und sie steigt ein ins Auto, wir fahren zu meinem Bruder und während wir zu meinem Bruder fahren, sage ich zu ihr, Mama, es ist 18, du hast um 18.32 Uhr angerufen. Da sagt sie, ja Philipp, ich kenne dich jetzt seit über 40 Jahren. Als du um 18.29 Uhr nicht da bist, wusste ich, du kommst nicht mehr, weil du bist nie zu spät. Und dann sage ich, ja, ist das nicht krass? Bei meinem Bruder hättest du bis, weiß ich nicht, Viertel nach sieben gewartet, bevor du überhaupt Gedanken machst. Da fing sie an zu lachen und sagte, ja, so hat halt jeder so seine Tendenzen. Aber das meine ich, du musst einfach irgendwie schauen, dass du dich so gut organisierst, dass alle Menschen um dich herum einfach wissen, du triffst gute Entscheidungen, du stehst zu deinen Entscheidungen, auf dich kann man sich verlassen und dann siehst du an diesem einen Beispiel, was mir jetzt mit Mama passiert ist, was tatsächlich dann für ein Außenbild entsteht, dass jemand nach zwei Minuten sich direkt klar ist, du kommst nicht mehr, ist ja eigentlich ein wahnsinnig hohes Qualitätsbeweis, dass du einfach ein planbarer, verlässlicher Partner bist. Dass die Leute einfach wissen, hey, wenn ich meine Mutter, die ist über 80, wenn ich die irgendwie einlade, irgendwo hinzufahren, mal zum Essen oder jetzt zu so einem Wirtschaftsempfang, dann steht die auf der Straße. Da habe ich die öfter gefragt, ich sage, Mama, du bist 80 Jahre, warum stehst du auf der Straße? Ich kann doch reinkommen und auf dich warten. Sagt sie aber, du bist doch nicht zu spät. Deshalb, ich stehe doch auch nicht lange draußen. Und das meine ich eben. Leute, die immer zu spät sind, Leute, die sich nie entscheiden können, Leute, die sich immer nicht committen wollen, die immer noch mal eine Nacht drüber schlafen müssen und so weiter. Das sind häufig auch die Leute, die nicht nur nichts auf die Reihe kriegen oder eben deutlich weniger als andere, sondern das sind häufig auch die, die im verkäuferischen Kontext immer wieder feststellen, dass die Kunden sich nicht entscheiden können, dass die Kunden noch eine Nacht drüber schlafen müssen, dass die Kunden irgendwie unverbindliche Gespräche führen. Und das ist eben das, wo ich dann immer sage, wir ziehen die Menschen in unser Leben, die so sind wie wir selber. Wenn wir selber immer so rumeiern, so wenig commitmentmäßig unterwegs sind, dann treffen wir auch nur Leute, die genauso sind und dann merken wir spätestens dann, dass das Konzept Kacke ist. Deshalb lerne dich schneller zu entscheiden. Fang mit kleineren Sachen an. Was musst du stundenlang in so einer Speisekarte rumgucken, wenn du da in einem Restaurant sitzt? Mach das Ding auf, überleg dir, will ich Fisch, Fleisch, Nudeln essen? Zack, zack, such dir ein Gericht aus und guck einfach mal, ob es wirklich so grausam ist, wenn du nicht erst 10 Minuten jedes Gericht liest, sondern einfach mal so das erste bestellst, wo dein Blick drauf fällt. Dann überleg doch mal, wenn du nicht ganz genau weißt, was das da für ein Getränk ist oder für ein Gericht, wenn du im Ausland bist. Was passiert, wenn du es einfach mal bestellst? Meinst du wirklich, dass du direkt da am Tisch sozusagen aus dem Leben scheidest? Was ist, wenn es schmeckt? Was ist, wenn es nicht schmeckt? Wenn es nicht schmeckt, sagst du, hey, kann ich nicht essen, bringen Sie mir was anderes. Aber es sind so Kleinigkeiten. Wenn du beispielsweise irgendwo hinfliegen willst, dann mach doch nicht einen Plan, boah, da müsste ich mal hin, ey, da habe ich echt mal Bock dabei zu sein. Also wenn das mal, dann mache ich das. Sondern geh an den Computer, überleg dir, okay, wo ist das, wann kann ich da hin, guck in deinen Kalender und buch einfach mal was. Ich habe jetzt letztens mit jemandem eine Comedy-Show in Berlin besucht, weil ich so einen Comedian aus USA unbedingt erleben wollte. Ich hatte einen Hinweis gekriegt auf Instagram, der ist in Berlin. Ich bin aufs Portal gegangen, habe geguckt, wann ist der da, habe in meinen Kalender geguckt, habe einfach mal 2 Karten gekauft und dann habe ich meinen besten Kumpel angerufen und habe gesagt, hör zu, ich habe Karten gekauft, wir müssen an dem und dem Tag nach Berlin. Und dann sagte, ja, lass mich kurz gucken, okay, passt, weil der genauso ist. Und das ist es halt. Du wirst nachher auch eine andere Qualität von Leben haben. Ich war jetzt am Wochenende mit meiner Familie kurz in Holland am Feiertag. Das war Donnerstag, es war super gutes Wetter. Habe ich mir gedacht, eigentlich müssten wir morgens ans Meer fahren. Habe ich meine Frau eine WhatsApp geschickt. Ich sage, hör mal, sollen wir mal ans Meer fahren? Schreibt sie zurück, ja, wann denn? Ich sage, morgen. Schreibt sie morgen mit 3 Fragezeichen. Ich so, ja, genau. Und dann sage ich, 17 Uhr los, weil wir hatten Freitag alle noch Arbeit. Und dann sind wir um 21 Uhr da. Dann bleiben wir bis Sonntagabend da und dann sind wir Sonntagabend um 17, 17.30 wieder zurück. Und dann sagt sie, okay, dann habe ich ja schnell gebucht und am Montag war sie so begeistert, sagt, das ist der absolute Hammer, der Erholungswert und so weiter. Ja, aber das resultiert halt nur daraus, dass jemand von uns beiden sich halt sehr, sehr schnell entscheiden kann. Meine Frau kann sich nicht so schnell entscheiden, deshalb merke ich auch immer, da werden Sachen nicht weggeschmissen. Ah, das gucke ich, stell das erstmal dahin, das gucke ich mir später an. Nee, das kann man noch gebrauchen. Ich will immer zack, zack, zack alles weghaben. Sich mit jeder Sache nur einmal beschäftigen. Von daher nutz einfach mal die Möglichkeiten, dich ein bisschen umzuorganisieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, schneller Ergebnisse zu erzielen und vor allen Dingen, wenn du dich ein bisschen anders organisierst, Beispiele habe ich dir genug genannt, kannst du diese Leerlaufzeiten, auf die du keinen Einfluss hast, weil andere nicht zu ihren Commitments stehen, sehr viel schneller füllen und wenn du dann einfach nicht rumeierst, sondern einfach die nächste produktive Aufgabe erledigst, bist du automatisch produktiver. Diese und viele weitere Tipps erwarten dich jedes Mal hier in einer dieser Podcast-Folgen. Danke, dass du auch heute wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast gut bewertest und dann natürlich auch weiterempfiehlst. Und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, dein Philipp.